Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Unser heutiger Gast ist Dr. Gregor Peter Schmitz. Er ist Vorsitzender der Chefredaktion von Stern, Geo und Kapital. Außerdem trägt er die Verantwortung für das Digitalangebot Stern Plus. Schmitz bringt eine beeindruckende akademische Laufbahn mit. Er hat Jura und Politikwissenschaft in Cambridge und Harvard studiert. Seine journalistische Karriere begann er als Leiter des Brüsseler Studios der Bertelsmann Stiftung, bevor er 6 Jahre lang als USA-Korrespondent für den Spiegel in Washington und anschließend als Europakorrespondent in Brüssel tätig war. Danach leitete er das Hauptstadtbüro der Wirtschaftswoche in Berlin und war 4 Jahre lang Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, einer der größten und meistzitierten Tageszeitungen Deutschlands.
Ja, und aus dieser Zeit kennen Gregor und ich mich sehr gut, weshalb wir uns auch duzen. Gregor ist für seine herausragende Arbeit vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Henry-Nannen-Preis, dem Theodor-Wolff-Preis, dem Arthur F. Burns-Preis und mehrfach als Chefredakteur des Jahres. Sein Buch Wetten auf Europa, Gespräche mit George Soros, wurde ein Spiegel-Bestseller und in zahlreichen Sprachen übersetzt.
Außerdem ist er regelmäßig in nationalen und internationalen TV- und Radiosendungen wie bei Markus Lanz, Maischberger, dem Presseclub, dem Deutschlandfunk und der BBC zu Gast. Wir freuen uns sehr, heute mit ihm über die Herausforderungen und Chancen des Journalismus in bewegten Zeiten zu sprechen. Herzlich willkommen bei Zwei alte weiße Männer, Gregor Peter Schmitz.
Ja, lieber Gregor, wir stellen all unseren Gästen die gleiche Einstiegsfrage, und zwar: Was bereitet dir persönlich in diesen unruhigen Zeiten die größte Sorge, und zwar nicht nur aus journalistischer Sicht?
Ich glaube, die größte Sorge macht mir im Moment, dass unsere Gesellschaft etwas zu zerfasern droht oder dass wir das erleben in den vergangenen Jahren. Ihr habt es ja in eurer sehr freundlichen Einführung erwähnt, dass ich lange in den USA gelebt habe, und als ich dort 2013 oder von dort 2013 zurückkehrte, dachte ich eigentlich, ich würde ein tief gespaltenes Land verlassen, sah aber noch gar nicht voraus, wie viel gespaltener das Land drüben 12 Jahre später noch sein würde. Und ich dachte damals auch, dass viele der Entwicklungen, die wir dort gesehen haben, also die Polarisierung, die zunehmende ideologische Spaltung, auch der Hass der politischen Lage aufeinander, dass das erst langsam nach Deutschland kommen würde. Ich sah dann aber in vielen deutschen Debatten, angefangen bei der Debatte über die Flüchtlingsfrage 2015, doch immer wieder neue Tendenzen auch bei uns. Und manche der Punkte, die wir dort in den USA sehen, sehe ich leider auch bei uns zunehmend. Und das macht mir schon Sorge.
Dann will ich direkt nachfragen, Herr Schmitz. Wir sprechen ja über die Rolle des Journalismus. Welche Verantwortung trägt der Journalismus für diese Entwicklungen im Tun und im Nicht-Tun?
Ich glaube, dass der Journalismus, wenn man jetzt erstmal auf das amerikanische Beispiel schaut, schon einen Beitrag geleistet hat, teilweise einen eher unfreiwilligen. Das war einfach der wirtschaftliche Niedergang, den man in den vergangenen 2 Jahrzehnten gesehen hat, den man vor allem übrigens bei den Regionalzeitungen in den USA zuerst festgestellt hat. Deswegen ist es, um mal positiv zu sein, es soll ja ein Mutmacher-Podcast sein, eigentlich sehr erfrischend zu sehen, wie stark noch deutsche Regionalzeitungen, wie zum Beispiel die Mainpost, bei der Michael gearbeitet hat, oder die Augsburger Allgemeine, bei der ich einige Jahre arbeiten durfte, wie stark die noch sind im Vergleich. In den USA haben wir halt viele Gebiete, die in den letzten 10, 20 Jahren ihre wichtigsten journalistischen Quellen völlig verloren haben und eigentlich keine unabhängigen Journalismus mehr in der Gegend haben, sodass dieses Einfallstor für sehr polarisierte Medien, für sehr ideologische Medien auch immer größer wurde. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Medien eine gewisse Mitschuld tragen, weil sie natürlich auch dem gefolgt sind, was gut klickte oder sich gut senden ließ und hohe Quote brachte. Und das war eben zunehmend Konfrontation und das Ausrichten auf eine Seite der politischen Debatte. Und dadurch haben sie sicherlich die Polarisierung nochmal neu befeuert. Und auch das ist wieder eine Tendenz, die wir bei uns sicher noch nicht in dem Maße sehen, wo wir aber auch sehen, dass manchmal die Neigung, sich im jeweiligen ideologischen Lager zu verhaken, durchaus da ist bei den Journalisten. Mhm.
Der Eichstätter Journalistikprofessor Klaus Meyer sagt, die sogenannte Medienkrise sei nicht nur technisch bedingt, sondern entstehe aus einer Mischung aus inhaltlichen Schwächen, ökonomischem Druck und veränderten Erwartungen des Publikums. Teilen Sie die Diagnose und welche dieser drei Faktoren halten Sie für besonders gravierend aus Ihrer Sicht?
Also grundsätzlich teile ich die Analyse von Herrn Meyer. Ich glaube, das sind die wichtigsten Faktoren, die zusammenkommen. Ich bin nicht immer auch da wie der Mutmacher-Podcast. Ich bin nicht ganz so gloomy wie manche meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass der Journalismus in vielen Bereichen viel besser geworden ist, als er früher war. Also das, was ich beschrieben habe, mit dieser ideologischen Schneise, in der man sich manchmal einnistet, die gab es natürlich früher in anderer Ausprägung auch sehr, sehr stark. Und auch früher haben vielleicht einige sehr wohlhabende Menschen und Verleger bestimmen, was eigentlich veröffentlicht wird oder was nicht veröffentlicht wird. Also diese Breite des Angebots und die Schnelligkeit des Angebots und auch die Transparenz des Angebotes, die es heute gibt, ist sicherlich ein großer Fortschritt. Auch die Fehlerkultur ist eine viel bessere, dass wir viel mehr Feedback unmittelbar bekommen und nicht mehr die Leser von oben herab behandeln. Was ich beim Spiegel noch war, galt der Leser oft eher als lästiges Übel, dem man beibringen müsse, was er zu denken habe. Das hat sich zum Glück auch beim Spiegel sehr stark geändert und bei vielen anderen Medien auch. Aber was Meyer beschreibt, ist schon im Mix richtig. Natürlich macht es etwas mit Journalisten, wenn diese ökonomische Frage, für die sie ja eigentlich nicht zuständig sind, eigentlich wird dir ja als Journalisten ja am Anfang nicht gesagt, du musst dich auch noch um die Zahlen kümmern oder auch darum, ob dein Produkt sich auch ausreichend verkauft und finanziert, dass das immer mitschwingt in Newsrooms heutzutage, ist natürlich etwas, was etwas mit den Menschen macht. Und teilweise glaube ich auch, dass es Fehler sind, die wir auch in manchen der großen Krisen der vergangenen Jahre gemacht haben. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir sowohl in der Flüchtlingsfrage als auch in der Corona-Diskussion manchmal zu lange gebraucht haben, um die ganze Bandbreite der Diskussionen abzubilden. Also bei Corona habe ich es sehr hautnah erlebt, weil ich in der Zeit eben Chefredakteur der Augsburger Allgemeine war, die ja eine sehr große regionale Tageszeitung in einem breiten Verbreitungsgebiet quasi das Informationsmonopol hat. Und natürlich sind Redaktionen dann erst einmal überfordert mit solchen Herausforderungen. Es fehlt auch an Kompetenz, an Kenntnis. Wie geht man damit überhaupt um? Die Verantwortung, auch nicht neue Verunsicherung zu schüren, ist groß. Trotzdem hat es, glaube ich, zu lange gedauert, bis wir Journalisten auch mal bereit waren, manches kritisch zu hinterfragen, was an Maßnahmen getroffen wurde, die Politik offen herauszufordern, vielleicht auch mal andere Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Und da haben wir Menschen verloren in dem Prozess. Also auch natürlich ist der Journalismus da keineswegs perfekt. Und auch das passt, glaube ich, ein bisschen zur Analyse von Herrn Meyer.
Stichwort Menschen verloren, Gregor. Ich würde gerne mal ganz kurz auf die wirtschaftliche Situation zu sprechen kommen. Da sieht es ja so aus, dass vor allen Dingen im Printbereich die Verluste dramatisch sind. Ich habe mal nochmal nachgeschaut. Die Verkaufs- und Umsatzzahlen von Tageszeitungen und Magazinen lagen noch 2011 bei rund 18,8 Millionen Auflage. Mittlerweile sind es noch 10 Millionen Exemplare, also deutlich geschrumpft. Und gleichzeitig ist Social Media zum Hauptnachrichtenkanal vor allen Dingen vieler Jüngerer geworden. Das Publikum des Stern und vor allen Dingen auch das der Tageszeitung hat schon eher Rentenalter. Und wie stark prägt denn dieser Wandel im journalistischen Alltag den Stern, für den du verantwortlich bist?
Also das ist sicherlich der größte Wandel, den wir erleben und der sich auch immer weiter beschleunigt. Also da muss man auch ganz offen mit umgehen. Also wenn Sie in Diskussionen bei uns heute sind, in der Redaktion jetzt von einem Magazin wie dem Stern, der natürlich von Auflagenhöhen kommen, von denen man heute noch träumen kann. Ja. Das war ja mal die größte Zeitung Europas oder so der Welt von der Auflage zwischenzeitlich. Und natürlich war es ganz normal, dass da im siebenstelligen Bereich bis zu 2 Millionen Auflage da waren, in einer Zeit, in der es viel weniger Konkurrenz gab, war natürlich eine Stern-Titelgeschichte, die konnte wochenlang die Republik wirklich prägen. Ja? Also Christiane F. oder andere Themen, das war dann wirklich jahrelang Gesprächsstoff. Das kann man schon heute auch noch schaffen, dass man große Geschichten erzählt, auch über die ich habe erzählt, die dann wirklich Debatten prägen. Aber man muss sich eben viel mehr daran gewöhnen, dass man am Ende ein Nischenprodukt ist. Das war man eigentlich auch mit 2 Millionen Auflage in einem großen Land. Also das, da haben wir uns, glaube ich, auch früher ein bisschen überschätzt. Und wovon wir uns auch verabschieden müssen, ist natürlich, dass die Profitmargen im Medienbereich immer gigantisch waren. Wir waren ja ein bisschen wie Hedgefonds oder Drogenkartelle. Das waren andere Branchen natürlich gar nicht gewöhnt. Also insofern hat sich an manchen Stellen jetzt einfach ein bisschen relativiert. Aber es stimmt, die Verlagerung ins Digitale ist unerhört. Ein gutes Beispiel, der Stern ist immer noch natürlich eine der Zeitschriften in Deutschland, die am meisten verkauft werden, auch im Kiosk und so weiter. Aber die Zahl der Kioskverkaufsstellen schrumpft zunehmend. Ja? Und wenn man es jetzt durchrechnen würde, verstehe ich auch mittlerweile, warum das so ist, weil natürlich rein durchschnittlich gerechnet jedes Kiosk nur noch 1 oder 2 Sterne verkaufen würde. Also damit können die kein großes Geschäft mehr machen. Es ist nicht erstaunlich, dass sie dann Ladenfläche eher für Kaugummis oder für Red Bull freiräumen als für Zeitschriften. Und das sind einfach Entwicklungen, denen wir uns stellen müssen. Und man muss klar sagen, dass da ein Ende absehbar ist. Also auch fast alle großen Printprodukte verlieren eben erheblich jedes Jahr im Printverkauf, obwohl wir können die Preise zwar immer weiter erhöhen, dadurch gleicht sich das ein bisschen aus, aber du musst natürlich ganz stark ins Digitale. Und im Digitalen musst du den nächsten Schritt jetzt auch noch in den nächsten 1-2 Jahren gehen, der auf uns zukommt, dass durch künstliche Intelligenz sich das Suchverhalten nochmal der Menschen extrem verändern wird. Ich weiß nicht, wie intensiv ihr das schon nutzt und wie sehr euch auffällt, dass KI-Suchen in der Regel schon sehr umfassend alles beantworten, was man normalerweise haben möchte, nur stehen da keine Links mehr drunter von uns, sodass wir auch keinen Traffic dadurch bekommen. Also das ist auch eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, ist aber auch, ich bleibe jetzt einfach mal Mutmacher, auch eine Möglichkeit, durch Technik und die Technologie Personalisierungsangebote zu machen, noch mehr auf die Leute zuzuschneidern, was sie wollen. Wovon wir uns aber verabschieden müssen, ist, das ist ähnlich wie beim Fernsehen, es gibt nicht mehr die große Samstagabend-Lagerfeuershow und es gibt nicht mehr den einen Tag, an dem der Stern, der Spiegel erscheinen, wo dann die Republik kurz stillsteht. Das ist nicht mehr so. Mhm. Vielleicht ist es aber auch gar nicht schlimm. Vielleicht war es damals auch eher eine Aberratio, als es heute ist. Mhm.
Die Konsequenz davon ist ja aber auch, dass der Qualitätsjournalismus im Verständnis für Verantwortung, für unabhängige Informationen, kritische Begleitung der Gesellschaft, der Politik, dass der an Bedeutung verliert. Menschen informieren sich anders aus anderen Quellen, ohne dieses Gütesiegel. Ist das nicht ein Punkt, wo man sich wirklich dann bei aller Mutausrichtung echte Sorgen machen muss?
Also da würde ich wirklich etwas widersprechen, weil ich glaube, dass es ein Mythos ist, dass früher die Qualität immer höher war, weil es manchmal länger gedauert hat oder weil die Ressourcen anders da waren oder weil man mehr Zeit und so weiter hatte. Also ich habe auch noch in den die ganz goldenen waren schon nicht mehr, aber noch goldene Magazinseiten eben auch erlebt, wie manchmal Themen extrem lange liegen blieben, weil schlicht kein Platz da war, weil ewig gerungen wurde, wo das veröffentlicht werden soll, in welchem Ressort und wer für was zuständig ist. Also es gab einfach auch wirklich viel selbstverschuldete Ineffizienzen. Und nicht immer war es am Ende dann die beste Geschichte, die zum idealen Zeitpunkt rauskam. Ich glaube nicht, dass es das Ende von Qualitätsjournalismus ist. Ich glaube, dass du eher noch eine Hinwendung dazu sehen wirst, ist übrigens auch was in die Richtung, in der wir uns stark entwickeln, dass wir sagen, ja, wenn KI die eher selbstverständlichen und mittelmäßigen Sachen bald machen wird, zum Beispiel eine schnelle Artikelzusammenfassung, zum Beispiel einen schnellen Bericht über ein Fußballspiel, zum Beispiel einen schnellen Bericht über eine Jahreshauptversammlung, ja, dann soll das die KI machen. dann wird das anderen, wird das Journalisten mehr Raum und Zeit geben, wirklich Unique Content zu schaffen. Also wirklich zu sagen, was sind die Sachen, die KI eben nicht kann. Mit Menschen sprechen, wirklich recherchieren in Ruhe. Und dafür wird eher mehr Zeit sein. Und dafür werden Leute auch weiterhin bereit sein, zu zahlen und sich damit zu beschäftigen. Was richtig ist, ist natürlich, dass der Druck steigt, wenn die wirtschaftlichen Zwänge zunehmen.
Ja, Gregor, du hast zu Beginn unseres Gesprächs einen kleinen Blick in die USA und auf die sehr betrübliche Situation dort geworfen. Und man muss sich sehr, sehr große Sorgen, finde ich jedenfalls auch, um den Zustand der Demokratie dort machen. Und du hast auch gesagt, dass du spürst, dass gewisse Teile auch auf uns zukommen werden, dieser Entwicklung. Unabhängige Medien gelten als zentrale Säule der Demokratie, weil sie nämlich Macht kritisch kontrollieren und Missstände sichtbar machen. Das ist in den USA im Laufe der Zeit immer schwieriger geworden, weil auch in ländlichen Gebieten gibt es überhaupt keine unabhängige Tageszeitung mehr, sondern die sind frei von Zeitungen dort. Wie gut kann der Journalismus aus deiner Sicht dann heute überhaupt noch die Kontrollfunktion und die Kritikfunktion erfüllen, gerade unter dem Druck auch von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, von Polarisierung und von Desinformation?
Also in den USA ist die Entwicklung teilweise wirklich dramatisch und sie hatten nochmal eine Form angenommen, die, glaube ich, niemand so vorhergesehen hat, selbst nach der ersten Trump-Amtszeit. Also dort steht wirklich Journalismus jetzt unter Beschuss, man kann es nicht anders formulieren. Ich habe vor einigen Monaten ein Sterngespräch führen können mit dem Verleger der New York Times, die ja immerhin noch die mächtigste Zeitung wirklich des Planeten ist und wahrscheinlich die einzige Institution, die wirklich sich alle Ressourcen aufbieten kann, um sich gegen diese Regierung zu wehren. Aber auch er sagte, es sei eine ganz neue Entwicklung, denn wenn früher Korrespondenten zum Beispiel in Staaten wie Russland oder China in Schwierigkeiten gerieten, war klar, dass die US-Regierung alles tun würde, um dort zu helfen und entsprechend Lobbyarbeit für die Freigabe dieser für die Journalisten oder für journalistische Arbeit betreiben würde. Er sagte, darauf kann ich mich nicht mehr verlassen. Heute könnte es durchaus passieren, dass mein eigener Präsident sagt, naja, das ist doch ganz gut, wenn die mal weggesperrt werden oder die sind ja eh freche Journalisten. Ja. Das ist natürlich eine wirklich völlige Kehrtwende, die wir an allen möglichen Stellen erleben. Und das ist einmal sicherlich der politische Druck, der enorm ist, dann aber eben auch der wirtschaftliche Druck, der enorm ist, wenn du so eine enge Verknüpfung hast, dass Zeitungen, dass unabhängige Medien mittlerweile zu großen Konglomeraten gehören, die dann an Übergaben, an Übernahmen interessiert sind, wofür sie wiederum die Genehmigung der Regierung brauchen. Das macht es wirklich schwierig an vielen Stellen und deswegen bewundere ich auch den Mut von allen, die sich dort in den USA entgegenstellen und trotzdem weiter berichten. Denn das gibt es nach wie vor. Es gibt nach wie vor sehr viel gute, unabhängige Berichterstattung. Dass es aber im meisten Land der Erde überhaupt so weit kommt, dass man das in Frage stellen muss, ist wirklich eine ganz furchtbare Entwicklung.
Der Begriff Lügenpresse hat sich als Kampfbegriff etabliert und steht für das Misstrauen gegenüber den etablierten Medien. Wie geht man in einer Redaktion damit um, wenn ganze Berufsgruppen öffentlich durch dieses Etikett diskreditiert werden?
Ja, also das ist etwas, was ich auch eine Zeit lang, glaube ich, unterschätzt habe, was das mit Mitarbeitenden macht. Ja, also wir haben viel diskutiert bei uns zum Beispiel in den vergangenen Monaten darüber, wer kommentiert bei uns, wer schreibt Kommentare. Und irgendwann war ich fast ein wenig fuchsig, weil ich dachte, wir haben so viele tolle junge Kolleginnen und Kollegen, warum melden die sich bei manchen heiklen Themen nicht einfach zu Wort und schreiben schnell einen Kommentar? Und ich merkte, dass ein Thema wirklich oft ist, dass die Leute Angst davor haben, irgendwie in einen Shitstorm zu geraten. Und das ist, kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Also, dass mittlerweile die Reaktionen und die Einordnung von Texten halt so schnell erfolgt und manchmal auch so radikal und persönlich erfolgt, dass das wirklich etwas macht mit denen. Und ich glaube, wir müssen dieses Also da haben wir als Redaktionsleitende dann auch eine echte Aufgabe, die Leute zu schützen und ihnen aber auch klar zu machen, wie gehen wir damit um und wie adaptieren wir diese Beleidigung Lügenpresse, die ja einfach eine Beleidigung ist, denn wir sind keine Lügenpresse. Wir bemühen uns zumindest in unserer Redaktion, ich finde in sehr vielen oder in allermeisten Redaktionen, die ich kenne, um wirklich abgewogene Einordnung und eine objektive Betrachtungsweise oder eine Recherche eben, die zu einem Ergebnis führen kann und die nicht von vornherein voreingenommen ist. Wie umgehen wir das und nehmen es eher als Auszeichnung, dass wir so im Brennpunkt stehen, weil es zeigt, dass wir eben noch wahrgenommen werden und dass wir Wirkung haben. Aber ich glaube, immer wieder reinzutragen, dass ja, Leute haben das Recht auf ihre eigene Meinung, die ist völlig unbestritten und die können sie äußern, die können sie auch laut äußern, unangenehm äußern, aber sie haben eben nicht das Recht auf ihre eigenen Fakten, ja, und die immer wieder klarzustellen und richtig einzuordnen, in welcher Richtung, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und in gewisser Weise muss man dann auch Anhaltspunkte geben oder Anleitung geben, dass dieser Mut nötig ist. Also wir hatten zum Beispiel beim Stern eine große Kontroverse vor einiger Zeit, als wir auf dem Titel ein Gespräch mit Alice Weidel gedruckt haben, ja, was so das erste große Magazingespräch und vor allem Titelgespräch war, seit langer Zeit, weil dann doch lange in den Medien die Devise eher galt, wir lassen sie nicht groß zu Wort kommen, oder bei uns galt sogar einige Jahre die Maxime, wir berichten noch nicht einmal über die AfD, weil ihnen das nur eine Bühne bietet. Das halte ich persönlich für falsch. Ich glaube, du musst dich auseinandersetzen mit diesen Themen und du musst sie klar herausfordern, soweit das geht, ne? Also es wird nicht die Entzauberung der Alice Weidel in einem Sterngespräch gelingen, aber ich glaube, immer wieder aufzuzeigen, was sind denn die Alternativen, die Sie vorschlagen? Was ist Ihr politisches Programm? Was sind die Schwächen auch dieses oder die möglichen negativen Begleiterscheinungen dieses Programms? Das immer wieder einzufordern oder einzufragen, das ist unsere Aufgabe. Aber auch das erfordert heute sicher mehr Mut als früher, weil natürlich der Backlash links wie rechts übrigens kommt. Also bei dem Cover zum Beispiel wurden wir eigentlich von allen Seiten kritisiert, von den AfD-Anhängern, die sagten, es sei eine Unverschämtheit, weil wir draufgeschrieben hatten, was können Sie eigentlich außer Hass, Frau Weidel? Und umgekehrt bei eher linken Vertretern, die sagten, es ist überhaupt ein völliger Tabubruch, dass man sie dort auf das Cover hebt und damit salonfähig macht. Also das muss man dann schon aushalten an der Stelle. Ich finde, das gehört zum mutigen Journalismus aber auch dazu.
Es wird ja immer schwieriger, Gregor, wahrhaftig zu berichten, weil die Wahrheit ja gerade von Rechtspopulisten umdefiniert wird in die Lüge und umgekehrt die Lüge zur Wahrheit wird. In einer Situation, wo Desinformation und Fake News auch unseren Alltag sehr stark beherrschen, wird es ja für Journalisten zu einer riesigen Herausforderung, zu versuchen, mit dem, was einmal Konsens war, was aktueller Stand der Wissenschaft war, noch durchzudringen, weil du von allen Seiten eben auch mit Falschinformationen versucht wirst zu füttern. Wie kann sich der Journalismus in einer solchen Situation dennoch behaupten aus deiner Sicht?
Also ich glaube, dass Journalismus schon auch in den Bereichen nach wie vor Stärken mitbringt, die ganz klassisch sind, die auch gar nicht voraussetzen, dass der Journalist oder die Journalistin allwissend ist, weil das war eh immer eine Illusion, die, fand ich, in der Vergangenheit teilweise zu heftig gepflegt wurde, die aber nie stimmte. Ja? Also der Journalist hat sich natürlich immer bei Experten und Expertinnen bedient. Ich glaube, dass das nach wie vor möglich ist und dass wir da weiter Ankerpunkte sein können. Also nehmen wir mal die Corona-Pandemie und das, was die Rolle von Christian Drosten, der natürlich dann eine sehr, sehr wichtige Figur in dieser Corona-Pandemie wurde. Er hat es aber auch oder auch eine wichtige Rolle darin gespielt, weil dann ein Podcast mit ihm entstand, der in dem Sinne journalistisch aufbereitet war. Ne? Also man kann natürlich auch Fragen stellen an diese Experten und vielleicht manchmal auch kritische Fragen an sie stellen. Das meinte ich ja vorhin gerade, dass das vielleicht an manchen Stellen zu spät geschehen ist und wir manches zu wenig hinterfragt haben. Es ist aber die Kernkompetenz von Journalismus und die bleibt, egal wie die Gesamtlage mit Fake News und so weiter ist, das bleibt die Kernkompetenz, dieser kritische Blick und das kritische Nachfragen. Weil kritisches Nachfragen ist auch kein Miesmachen, wie dann manchmal vorgeworfen wird, oder ein misanthropischer Blick auf die Welt, sondern es ist einfach der Versuch zu ergründen, was dahinter steckt und was eben vielleicht auch vergessen wird in der Aufzählung. Und das bleibt unsere Aufgabe. Das ist insgesamt immer herausfordernder und schwieriger wird, ist völlig klar, weil wir auch jetzt mit dem Aufstieg von KI natürlich erleben, dass das Vertrauen der Menschen in diese neue Technologie schon erstaunlich hoch ist. Also das zeigen Umfragen, dass das Vertrauen wirklich sehr, sehr da ist, obwohl viele Leute wissen, dass es noch eine Technologie ist, die sich noch ständig weiter verbessert und optimiert. Aber natürlich, dass Irreführungspotenzial, gerade bei Bildern, bei Aufnahmen, bei Videos, auch immer größer wird. Das ist was, womit wir uns als Medien auch beschäftigen müssen. Also wie können wir so etwas kontrollieren? Wie können wir Einordnung geben? Wie können wir Menschen auch Tipps geben, dahingehend, wie sie das selber überprüfen können? Also im Prinzip ein bisschen Medienkompetenz zu schulen, ist auch Aufgabe von Journalisten, die wir noch zunehmend übernommen haben. Halte ich aber auch nicht für hoffnungslos. Ich glaube, dadurch wird unsere Rolle eher wieder wichtiger, weil den Leuten klar ist, da ist ein ganzes Meer an Informationen und vielleicht auch Falschinformationen. Da sind Plattformen, die ihre Fact-Checker sogar abschaffen und sagen, wir brauchen das gar nicht und wollen das gar nicht und wollen sogar die ersten Meldungen bei uns auf der Seite, weil das dem Algorithmus hilft oder der Algorithmus das mag. Und dagegen zu halten, zu sagen, bei uns ist es eben anders und wir bieten eine andere Einordnung, ist schon ein Wesenszug von Journalismus aus meiner Sicht.
Was im Übrigen ja auch für entsprechendes, das zeigen Umfragen ja, entsprechendes Vertrauen bei den Leserinnen und Lesern sorgt, wenn nämlich Medien bereit sind, auch transparent zu arbeiten und vor allen Dingen ihre Recherche, vor allem aber auch die Qualitätsprozesse offen zu legen.
Genau, das merken wir auch total. Also wenn du zum Beispiel, das Tag der offenen Tür ist jetzt der falsche Ausdruck, so heißt es eigentlich nicht, aber wenn du Redaktionsbesuche hast, wenn du Austausch mit Leserinnen und Lesern hast, ist das Interesse oft an diesen journalistischen Abläufen sehr, sehr hoch und auch der Respekt dafür, wie sorgfältig dann doch gearbeitet wird und wie unvoreingenommen an vielen Stellen. Ich glaube, das ist in unserem Diskurs auch ein bisschen verloren gegangen, weil ihr über die Lügenpresse gesprochen habt. Es ist ja nicht nur dieser Begriff Lügenpresse, es ist oft eben auch gepaart mit diesem Begriff Elite. Das trifft vor allem überregionale Medien, ja. Also alles, was nicht regional ist. Juli Zehmer ganz schön beschrieben, ist dann schon Elite. Du siehst es zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da ist vielleicht noch der BR oder der WDR oder wo auch immer, in welchem Bundesland man ist, wenn man nah an dem dran ist. Ist das noch mein Sender und damit kann man sich identifizieren, aber die ARD, Horror und natürlich Elite. Bei uns überregionalen Medien ist dieser Verdacht immer sehr stark da, während dann beim lokalen oder regionalen Blatt oft noch gesagt wird, naja gut, denen vertraue ich es noch, weil ich da kann vielleicht besser überprüfen, was vor Ort passiert und ob das stimmt oder nicht. Aber diese Aufteilung, die AfD ja auch sehr stark betreibt, in das wir sind das Volk und die anderen sind die Elite, das merkst du halt auch als Journalist, dass das viel häufiger als Argument vorgebracht wird, als es früher war.
Inzwischen haben digitale Plattformen wie Google oder Meta über 80% der Online-Werbegelder auf sich bezogen oder auf sich entwickelt. Wie kann Qualitätsjournalismus da überhaupt noch finanziell vernünftig überleben?
Das ist wirklich die Riesenherausforderung der nächsten Jahre. Man muss sagen, dass wir wahrscheinlich alle im Journalismus einen großen Fehler gemacht haben, als wir zu Beginn des Digitalzeitalters die Inhalte freigestellt haben. Ich will jetzt nicht besonders prophetisch erscheinen, aber ich hatte immer ein gewisses Unbehagen damit, Ich habe ja meine journalistische Karriere begonnen bei Spiegel und Spiegel Online, die damals mit weitem Abstand Marktführer waren, natürlich wahnsinnige Zugriffszahlen hatten. Und damals war immer die Annahme, naja, die Werbung wird halt so explodieren, dass sich das alles trägt dadurch. Tja. Das hat dann eben leider nicht geklappt durch diesen Schwenk zu den Plattformen, die ihr beschrieben habt. Und zum Glück haben die Verlage dann irgendwann begriffen, wir müssen umsteuern, wir müssen in Richtung Paid Content, was im Moment gut funktioniert. Aber natürlich die Herausforderung ist, wenn in anderen Bereichen die Werbung zum Beispiel massiv einbricht, wie wir es leider auch in diesem Jahr teilweise nochmal sehen, dann kann auch ein Paid-Content-Geschäft irgendwann an Grenzen stößen in der Gesamtfinanzierung. Und das bleibt die größte Herausforderung. Und ehrlich gesagt hat auch niemand jetzt eine wirklich richtig gute Antwort bislang darauf, weil ja, den Verlagen ging es lange extrem gut und deswegen ist das teilweise Jammern auf hohem Niveau. Mittlerweile muss man aber sagen, wenn man wirklich unabhängigen Qualitätsjournalismus auch in der Größenordnung, die wir haben, also wir haben zum Beispiel bei uns schon insgesamt da jetzt ein Team noch von 350 Menschen, wenn du in dem Maße Qualitätsjournalismus betreiben willst, dann ist das teuer, ja? Und dann zahlt sich vielleicht eine lange investigative Recherche über zum Beispiel rechte Umtriebe in deutschen Klassenzimmern, an dem Menschen dann ein Jahr lang recherchieren, zwar in Abos aus, aber es ist am Ende immer ein Draufzahlgeschäft. Mhm. Und deswegen wirst du schon überlegen müssen, wie du in den nächsten Jahren das weiter finanzieren willst oder wie du Wege findest, diese Plattformen, die du beschrieben hast, noch mehr zur Finanzierung heranzuziehen. Also da gibt es ja verschiedene Vorstöße und die halte ich an der Stelle auch für völlig berechtigt, weil es
unnötig vermutlich.
Moment, so wie es im Moment läuft, kann es eigentlich nicht funktionieren.
Der Stern liefert ja nicht nur schon seit langem Inhalte auf gedrucktem Papier, sondern setzt unter anderem auch auf Podcasts, Dialogformate, Social Media etc. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, neue Erzählformen auch zu finden, um Glaubwürdigkeit und Nähe auch wieder gegenüber dem Publikum zu stabilisieren?
Also ehrlicherweise total viel. Also ich glaube, dass Podcasts etwas ist, was nicht nur, weil wir jetzt in einem Podcast sind, aber wo wir einfach merken, das ist eine Erzählform, die nochmal ganz andere Altersgruppen anspricht, die wahnsinnig lange gehört werden. Also wir können das ja alles messen, das Nutzungsverhalten. Ja. Und die wirklich eine eigene Erzählform haben, wo wir auch sehr, sehr schöne Erfolge bei uns gesehen haben. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel voriges Jahr schon einen Podcast über ein Cold Case, also eine Entführung mit Todesfolge, die nie richtig aufgeklärt worden ist. Frauke Liebs, es wird dann 7-8 Millionen Mal abgerufen. Also Leute sind wirklich, wirklich, wirklich interessiert. Ja. An dem Thema und sind auch sehr, sehr interessiert an den Hosts. Also die sind auch wirklich, also wer das dann hostet und wie er die Leute auf dieser Geschichte mitnimmt und auf seiner Recherche mitnimmt, das ist wirklich eine ganz neue Form der Geschichtenerzählung. Ja? Und der Kollege, der diesen Podcast gemacht hat, übernimmt jetzt zum Beispiel, oder hat jetzt gerade unsere Henry-Nannen-Schule übernommen, das ja unsere Schule ist für den Nachwuchs, für den journalistischen Nachwuchs, weil das eben aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Es ist zwar eine Schule, die traditionell ganz große Reportageschreiber und lange Textschreiber hervorgebracht hat, aber auch unter denen sagen mittlerweile viele, ich möchte mich auch in anderen Formen ausdrücken und erzählen. Und wir merken es auch bei unserer Kooperation zum Beispiel mit RTL, bei Stern Investigativ, wenn du dann noch ein 90-Minuten- oder 75-Minuten-Format im Fernsehen hast, kannst du noch mal viel anschaulicher zeigen, wie es zum Beispiel ist, wenn man sich mit versteckter Kamera bei Tesla einschleust oder wenn man sich mit versteckter Kamera sogar in einer radikalen rechten Gruppe als junge Frau einschleust. Und natürlich ist das viel, viel eindrucksvoller, als jeder Text es beschreiben kann. Es ist eine andere Art von Journalismus und Herangehensweise, aber es fesselt die Menschen natürlich. Und ich glaube, sie uns in die Richtung immer weiterzuentwickeln, ist total wichtig. Und das finde ich auch überhaupt nicht eine Abkehr vom traditionellen Journalismus. Am Ende geht es ums ganz klassische menschliche Neigung, Geschichten zu erzählen und sie möglichst eindringlich und ausdrucksstark zu erzählen. Und das kann aber in vielen anderen Formen sein. Das kann übrigens auch in Formen sein, die wir, mit denen wir sehr viele experimentieren. Newsletter, die einfach mittlerweile so altmodisch, die eigentlich von der Idee sind, ganz stark zum Kosmos dazugehören. Eigentlich musst du in diesem Digitalabo immer wieder klar machen, in bestimmten Punkten am Tag kommst du mit einem Medium in Berührung und das trägt dich durch deinen Tag und es erinnert dich immer wieder daran, wie wichtig das Digitalabo ist. Und dadurch bauen wir, finde ich, andere Beziehung auf, weil früher lag diese gedruckte Ausgabe oder die gedruckte Tageszeitung, die lag halt da und erinnerte daran. Mittlerweile müssen wir andere Wege finden, um immer wieder ins Leben der Menschen vorzudringen.
Also heißt eigentlich auch, junge Journalisten und Journalistinnen bringen neue Themen rein, sind damit neue Themen, Perspektiven und Werte, sind vielleicht auch die große Hoffnung, dass sich der Journalismus gerade von innen heraus erneuert und auch nicht nur junge Zielgruppen anspricht, sondern insgesamt anders anspricht?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist nicht nur der, nicht nur eine Altersfrage, weil es gibt auch durchaus, Kolleginnen und Kollegen fortgeschrittenen Alters, die sich neu erfinden und neue Wege suchen. Während wir hier gerade sprechen, bekomme ich gerade eine Nachricht von einer Kollegin aus unserem Wissenschaftsressort, die seit langem eine Kolumne bei uns betreut, die Diagnose heißt, die wirklich sehr viel gelesen wird.
Ja.
Und jetzt gibt es die erste Diagnose per Video, dass man das eben auch mal filmt und sie dabei filmt, wie sie eben darüber diskutiert und diese Diagnose in Einordnung gibt. Und auch das sind neue, spannende Erzählformen. Aber es stimmt, ich glaube, dass jüngere Kolleginnen und Kollegen natürlich noch mal einen ganz anderen Blick oft drauf mitbringen und eben auch wirklich zu Recht oft hinterfragen, warum macht ihr das noch so? Ja, also warum gibt es noch manche Formen, auch zum Beispiel der klassischen Politberichterstattung, die dann doch sehr manchmal in der Blase verharrt und immer davon ausgeht, dass alle Leserinnen und Leser genau auf dem Stand sind, auf dem wir vielleicht sind und genau wissen, an welchem Stand es in der Koalition jetzt so weiter hakt. Und so. Ich glaube, ein bisschen grundsätzlicher zu fragen, was treibt die Menschen um, was ist ihnen gerade wichtig, was sind die großen Fragen? Also fragen sie sich zum Beispiel beim Konflikt mit zwischen Russland und der Ukraine, wer ist schuld, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das sind Fragen, die Sie mehr reintragen. Und das ist wichtig. Ein anderer Aspekt, der, glaube ich, auch noch wichtig ist, dass wir insgesamt ein bisschen breiter in unserem Blick werden. Also ich achte zum Beispiel bei Neueinstellungen auch darauf, dass wir regelmäßig Leute von oder mit regionalem Regionalzeitungshintergrund einstellen. Also weil auch das ein anderer Blick ist. Ja? Also nur von Hamburg Harvestehude oder Winterhude, so schön es dort ist, auf die Welt guckst, ist das ein anderer Blick, als wenn du vielleicht dann doch schon mal in Erfurt ein paar Jahre gearbeitet hast oder in Augsburg warst oder in Düsseldorf warst. Das ist eine andere Herangehensweise. Und auch, glaube ich, die brauchen wir manchmal stärker, zumindest im überregionalen Journalismus.
Mhm. Ja, ich glaube, eines ist unbestritten, Qualitätsjournalismus braucht auch Geld. Ohne ausreichend finanzielle Mittel ist es ganz, ganz schwierig, hohe journalistische Ansprüche zu erfüllen. Und wir hatten schon die wirtschaftliche Situation gestreift, die insgesamt für die Medien nicht sehr erfreulich ist. Und es werden vor dem Hintergrund auch immer mehr Stimmen laut, dass Journalismus strukturell gesichert werden müsse, beispielsweise durch Stiftungen, Fonds oder auch staatliche Unterstützung, ohne dass redaktionelle Einflussnahme da gewährt wird. In Dänemark und in Niederlanden fördern ja bereits Stiftungen und der Staat unabhängigen Lokaljournalismus. Was hältst du von einer solchen Art der Finanzierung?
Also man muss ganz klar sagen, die beste Lösung ist immer, wenn Journalismus sich selbst finanziert. Für mich ist das auch eine Augenhöhe-Frage.
Ja.
Ich glaube nicht, dass er so luxuriös finanziert sein muss, wie es früher mal war. Also in Deutschland zumindest gehörte es dazu, dass der Redakteur, zumindest von den großen überregionalen Medien, wenn man jetzt Spiegel oder Stern anschaut, wirklich gesellschaftlich auch auf einer Stufe stand mit dem Arzt oder Anwalt und Ähnlichem, das verschiebt sich und das ist aber auch nicht schlimm. Das ist in den USA auch verschoben. Ne? Also auch der New York Times Reporter steht natürlich mit den Wall Street Leuten nicht auf einer finanziellen Ebene. Trotzdem ist es ein sehr wichtiges, engagiertes Medium. Also da muss, glaube ich, teilweise auch ein Umdenken bei uns stattfinden, dass du im Journalismus halt auch andere Formen der Entlohnung bekommst, die vielleicht nicht mehr sich in einem so hohen Gehalt wie früher ausdrücken, aber eben in der Freiheit recherchieren zu können, wirklich an etwas arbeiten zu können, was interessant ist. Was die Finanzierung insgesamt angeht, bin ich eigentlich sehr offen. Also da bin ich, glaube ich, auch sehr amerikanisch geprägt. Ich habe dann prinzipiell nichts gegen. Ja, ich hatte nichts gegen Stiftungsmodelle, die es ja teilweise auch schon gibt. Die FAZ gehört zum Beispiel auch einer Stiftung. Ich hätte auch nichts gegen Verleger, das gibt es auch teilweise im Moment, die sagen, mir ist Rendite jetzt nicht so wichtig und andere Faktoren sind mir wichtig. Ich hätte auch nichts gegen sehr wohlhabende Leute, die sich vielleicht ein Medium kaufen, solange klar geregelt ist, wie sie damit umgehen.
Nicht gerade Jeff Bezos ist.
Ja, also ich meine, bei Jeff Bezos muss man auch eben zugute halten, dass er sich lange nicht eingemischt hat bei der Washington Post. Man sieht halt, wie sowas dann kippen kann. Also natürlich hat das auch Nachteile. Umgekehrt waren die Verleger früher halt auch sehr wohlhabende Menschen, die entschieden haben, was in ihren Blättern erscheint und was nicht erscheint. Also ein völlig neues Phänomen ist es nicht. Das Einzige, wo ich wirklich ein bisschen zucke, ist bei staatlicher Förderung, muss ich sagen, dass finde ich schwierig, weil auch die Erfahrung in anderen Ländern zeigt, dass da die Neigung zur Verfilzung und so weiter oft sehr groß ist. Also da wäre ich wirklich zurückhaltend. Aber über andere Modelle nachzudenken, ist, glaube ich, dringend notwendig. Da sind wir, glaube ich, als Branche in Deutschland manchmal ein bisschen zu vorsichtig oder zu bedenkenträgerisch unterwegs, weil wir müssen Wege finden, das weiter zu finanzieren. Und müssen darüber nachdenken, wie wir das hinbekommen.
Schauen wir zum Abschluss nochmal auf die andere Seite. Was wäre Ihr persönlicher Rat an uns alle? Wie können wir als Publikum eventuell dazu beitragen, dass professioneller Journalismus überlebt, das Vertrauen in ihn gestärkt wird?
Also lustigerweise finde ich, dass wir Journalisten mit der Politik eigentlich ein Schicksal teilen. Deswegen habe ich so eine Grundsympathie für die jeweils Regierenden in den vergangenen Jahren, weil es stimmt, dass manche Reformen nicht vorangekommen sind und dass vieles nicht angegangen worden ist und dass mehr versprochen worden ist, als dann geliefert wurde. Es stimmt aber auch, dass die Aversion gegen wirkliche Reformen und Veränderungen in der Bevölkerung halt sehr groß sind. Also jemand, der radikalst Reformen in Deutschland einführen würde, würde wahrscheinlich Probleme mit dem Wähler bekommen.
Ja, wir denken alle an Herrn Kirchhoff.
Ja, genau.
Mit Bierdeckel.
Ja, Merkel am Anfang ihrer Zerschaft, die dann auch schnell begreifen musste, dass radikale Reformen vielleicht auch nicht gewünscht sind. Und ein bisschen ähnlich ist es bei der Leserschaft. Also ich kriege ganz oft in Diskussionen mit Lesern diesen Hinweis, wir sollen doch viel mehr über bestimmte Themen berichten und müssen die viel stärker gewichten und müssen den Leuten da auch mehr zumuten. Wir sehen dann aber oft, wenn wir diese Themen prominent spielen, dass die Leute sie nicht lesen. Ja, also dass das Leseinteresse sehr unausgeprägt ist. Ja, also wenn du, also zum Beispiel kommen ganz viele Menschen auf einen zu und sagen, wir müssen wirklich mal einen ganz großen Bericht über künstliche Intelligenz machen oder über den Pflegenotstand. Oder eben wieder über den Klimawandel und dessen Herausforderungen. Man kann aber schon vorher voraussagen, welche Hefte sich dann jeweils sehr schlecht verkaufen. Also ja. Teilweise ist es auch mühsam mit den Leserinnen und Lesern. Und manchmal ist, glaube ich, würde es helfen, wenn man sich auf beiden Seiten da etwas ehrlicher machte. Und glaube ich, grundsätzlich ein Wunsch an die Leserschaft wäre, ein bisschen offener hinzuschauen, dass Journalismus kein ideologischer Kampfsport ist, wie uns oft teilweise unterstellt wird. Den gibt es sicher in mancher Ausprägung und wenn der so gelebt wird, dann soll man das auch ansprechen und das finde ich dann auch problematisch. Und das müssen wir dann auch aushalten, die Kritik daran. Aber für die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen kann ich sagen, dass das nicht so ist. Und uns da ein bisschen mehr Vertrauen zu schenken, das fände ich ganz schön.
Ja, abschließende Frage, Gregor. Was gibt dir denn persönlich Zuversicht, nicht nur als Journalist und Experte, sondern vor allem auch als Bürger im Hinblick darauf, dass diese aufwühlenden Zeiten, wie wir sie auch besprochen haben, ja eine riesige Herausforderung für uns alle sind?
Also ich habe ein Doppelpaket an Energie und Lebensfreude zu Hause, weil ich 3 Jahre alte Zwillinge habe und Fritz und Franz verwandeln jeden Tag, also sind auf jeden Fall, blicken nicht niedergeschlagen auf die Welt, sondern voller Entdeckergeist und Optimismus. Deswegen ist das persönlich sehr einfach gerade. Ich glaube, auch gerade im Vergleich zu den USA, den wir jetzt auch im Podcast mehrfach bemüht haben, also das Fundament der Bundesrepublik ist in vielen Stellen ein ganz anderes. Und trotz mancher Tendenzen, die wir sehen, wo wir auch wachsam sein müssen, ist unsere Gesamtordnung, gesellschaftliche Ordnung noch viel, viel stabiler und viel zusammenhaltender, als es in den USA oder in teilweise noch gefährdeteren, demokratisch noch gefährdeteren Staaten ist. Und ich glaube, darauf müssen wir uns manchmal wieder mehr besinnen. Ja, also und ein bisschen, da bin ich Historiker an der Stelle, ja, wir erleben gerade weltweit auch schwierige Zeiten, wo sich manches regelrecht gegen uns zu verschwören scheint oder manche Entwicklungen der vergangenen Jahre oder Errungenschaften der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zurückgedreht werden. Historisch ist das aber völlig normal. Es gibt immer mal wieder Phasen, in denen die Welt durch schwierige Phasen geht. Historisch waren eigentlich die letzten 60 Jahre eher eine Aberratio, ja. Dass man sagte, man hat eben eine sehr lange prosperierende Friedensphase. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass eine große Kriegsphase auf uns zukommt, aber es kann einfach mal Phasen in der Geschichte geben, in der die Menschen vielleicht übermütig werden und das ein bisschen aufs Spiel setzen, was ihnen so selbstverständlich geworden ist. Ich bin aber optimistisch, dass sie danach auch wieder erkennen, wie wichtig ihnen diese Errungenschaften sind. Das bin ich übrigens auch für die USA. Also da gibt es immer diesen schönen Satz von Bill Clinton, dass alles, was schlecht ist an den USA, kann geheilt werden durch alles, was gut ist in den USA. Und auch daran glaube ich, sowohl für die USA als erst recht für uns.
Ja. Prima, dann
haben wir jetzt auch nichts mehr.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben oder werden.
Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege zeigen. Und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit. Unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns. Teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu auch in den Shownotes.
2 alte weiße Männer kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.